Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Zu einem Klimawandel-Wochenende begrüßt euch Hans-Jürgen Bartsch im Hörsaal. Ach ja, was für ein Thema. Die einen können es schon nicht mehr hören, weil unsere Medien übervoll damit sind. Die anderen sagen, ach, ich bin doch nur ein kleines Rädchen, was nützt das schon, wenn ich meinen Motor am Bahnübergang kurz ausmache. Und Greta Thunberg, muss ich euch nichts erzählen. Die einen sagen so, die anderen so.
Bertha Benz musste den Sprit für ihr Fahrzeug in der Apotheke kaufen. Die Luft an einem Verkehrszentrum besteht zum größten Teil aus Auspuffgasen der Automobile.
Es gab staatliche Investitionen, Straßen wurden gebaut. Der Weg in die hemmungslose Automobilisierung war ein Weg, der nicht hätte gegangen werden müssen und der auch nicht richtig war.
Ich denke, wir können den Schaden der Klimakrise zumindest noch begrenzen. Wir können das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen.
Wie mache ich euch das jetzt doch schmackhaft? Heute haben wir die einmalige Chance, Katharina Manderscheid zu erleben. Wer ist das? Sie ist Professorin für Soziologie mit dem Schwerpunkt Lebensführung und Nachhaltigkeit. Also, wie sollen wir unser Leben steuern angesichts der hochproblematischen Autoabgase? Katharina Manderscheid ist eine von denen, die dabei die Verkehrssituation beobachten und interpretieren. Wie so oft bei uns fangen wir mit der Stunde Null an. Wie kamen Diesel und Benziner überhaupt auf unsere Straßen, wenn sie heutzutage so viele Probleme verursachen? Bei Unfällen und Staus angefangen und bei den CO2-Abgasen aufgehört. Was soll das überhaupt und wie kann's weitergehen? Unsere Soziologin hat sich für ihren Vortrag an einen ungewöhnlichen Ort begeben, in eine Hochbahn, den Hamburger Hanseaten, einen historischen Salonwagen. So war es das Konzept des Veranstalters der Hamburger Universität, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert und deshalb zur Vorlesung für alle geladen hatte. Am 22.10.2019. Das Thema Mobilität der Zukunft, wie wird sie aussehen?
Ich arbeite sehr viel zu Lebensführung und Nachhaltigkeit und da insbesondere zu Fragen von Mobilität und Verkehr, was aus soziologischer Perspektive immer noch etwas ungewöhnlich ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und Sie werden es im Folgenden auch feststellen, ich beschäftige mich sehr stark auch mit Fragen des Autoverkehrs, die Frage Auto und Gesellschaft, was passiert da eigentlich und wie ist das auch soziologisch zu denken? Heute Abend geht es um die Frage Mobilität der Zukunft und ich möchte damit beginnen, indem ich Ihnen zwei verschiedene Visionen einer zukünftigen Mobilität vorstellen möchte. Und dazu zitiere ich zunächst einen Ausschnitt, was Ihnen das sogenannte Kabinentaxi vorstellt. Das Kabinentaxi schwebt an Trägern 6 bis 8 Meter über der Straße, um den Straßenverkehr nicht zu behindern und umgekehrt. Es fährt geräuschlos und stößt keine Abgase aus. Es bringt bis zu 3 Fahrgäste auf eigenem Fahrweg vom Ausgangsort ohne Umsteigen direkt ans Ziel. Ohne sein Zutun fädelt sich das Kabinentaxi über eine Beschleunigungsstrecke und Weichen in die Hauptstrecke ein. Jede Kabine hat einen eigenen Elektroantrieb durch Linearmotor. Die Haltepunkte zeichnen sich durch getrennte Haltespuren aus, die die Kabine aus dem Fahrfluss ausscheren lassen, damit die nachfolgenden Wagen nicht behindert werden, sogenannte Offline-Stationen. Und dann noch eine zweite Vision zukünftiger Mobilität. Das ist die sogenannte U-Bahn für Autos. Und ich zitiere wieder, um dem Verkehr auf der Straße zu entgehen, sollen die Autos auf Plattformen am Straßenrand fahren, die tatsächlich Aufzüge zu einem unterirdischen Tunnel sind. Die Plattformen sind elektrisch betriebene fahrbare Untersätze für Autos, die ihren Strom ähnlich wie eine U-Bahn von einer stromführenden Mittelschiene beziehen. Allerdings fahren sie auf herkömmlichen Gummirädern. In den Tunnel sollen die Autos automatisch an ihr Ziel gefahren werden und mit einem zweiten Aufzug wieder zurück ans Tageslicht kommen. Die Fahrzeuginsassen müssen zu keinem Zeitpunkt ihr Auto verlassen oder selber fahren. Die Führung entlang der Schienen in Tunneln ohne unkontrolliertem Verkehr dürfte den Autopiloten der Untersätze viel weniger abverlangen als das Fahren im Straßenverkehr. Die Automatisierung ermöglicht es auch, in viel engeren Tunnelröhren zu fahren, als es bei herkömmlichen Autotunneln der Fall wäre. Die Geschwindigkeit in den Tunneln sollen bis zu 200 Kilometer in der Stunde erreichen. Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich, wo kommen diese Visionen her? Wer hat sich denn sowas ausgedacht? Die erste zitierte Vision des Kabinentaxi ist eine Vision aus den 70er Jahren. In den 70er Jahren war bereits der städtische Verkehr ein Problem. Es gab bereits Diskussionen um die Umweltbelastung, um Staus und Platzmangel und es gab die Ölkrise als großes gesellschaftliches Thema. Das Kabinentaxi war zu dieser Zeit ein Entwicklungsprojekt des Bundesministeriums für Forschung und Technologie und wurde auf einer Versuchsstrecke in Hagen-Vorhalle bereits auch getestet. An diesem Kabinentaxi wurde unter anderem auch in Frankreich gearbeitet. Tatsächlich ist diese Vision zukünftigen Verkehrs nie über begrenzte Strecken, zum Beispiel in Krankenhausarealen, Flughäfen oder Ähnlichem, drüber rausgekommen. Die zweite Vision, diese U-Bahn für Autos, ist eine Vision der Gegenwart, die von Elon Musk entworfen wurde, der unter anderem mit dem privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX bekannt geworden ist, mit Tesla bekannt geworden ist. Und diese Vision wird gegenwärtig verfolgt von der von ihm gegründeten Firma The Boring Company. Und auch hier gibt es bereits eine Teststrecke, einen Testtunnel in Kalifornien. Wie gesagt, Sie denken wahrscheinlich, das sind ja völlig durchgeknallte Ideen. Wer soll das bezahlen? Wer möchte auch so unterwegs sein in irgendwelchen Autos durch enge Tunnel rasen, alles sehr dicht aufeinander? Und die andere Frage, die man sich berechtigt an dieser Stelle stellt, ist, wer soll das denn überhaupt finanzieren? Das ist ja ein Wahnsinnsaufwand. Also die Einschätzung teile ich zunächst. Das ist alles richtig. Allerdings zeigt der Blick in die Geschichte, dass auch andere Entwicklungen im Bereich von Verkehr ähnlich schon beurteilt wurden. Zum Beispiel wurde das Benzinauto, was uns heute so geläufig ist, zu Beginn sehr ähnlich skeptisch beurteilt. Diese Höllenmaschinen waren was sich die wenigsten Menschen vorstellen konnten, damit unterwegs zu sein. Und ich habe hier auch ein kleines Zitat noch aus der Zeitschrift Volkswirt aus den 1920er Jahren. Auch eine sehr skeptische Beurteilung dieses Fahrzeugs, was heute fast schon prophetisch klingt. Und ich zitiere, der Verbrennungsmotor hat die in einer Großstadt sehr unangenehm fühlbare Eigenschaft, die verbrannten Gase auszustoßen. Die Luft an einem Verkehrszentrum besteht zum größten Teil aus Auspuffgasen der Automobile. Wenn man bedenkt, dass sich der Verkehr in den nächsten Jahren etwa verzehnfachen wird, wie gesagt, das war in den 20er Jahren, dann wird man den Ruf nach dem elektrischen Betrieb in der Großstadt vom hygienischen Standpunkt aus verstehen können. Interessant ist, dass so früh diese negative Beurteilung schon so stark ausgeprägt war. Wie Sie wissen aus der Geschichte, hat sich das Verbrennungsauto trotzdem durchgesetzt. Was vielleicht einige nicht wissen, ist, dass zu Beginn diese Durchsetzung sehr ungewiss war. Zu Beginn war das E-Auto das technisch ausgereiftere Fahrzeug. Das E-Auto ist ja keine neue Erfindung, das gab es alles schon mal und es hat sich aus verschiedenen Gründen nicht durchgesetzt. Aber auch aus anderen Gründen, also nicht nur wegen den Abgasen und der technischen Unausgereiftheit, war es am Anfang relativ unwahrscheinlich, dass sich das Verbrennungsauto durchsetzen würde. Also wie gesagt, es war technisch sehr unzuverlässig. Bertha Benz hat ja die erste relevante Autostrecke zurückgelegt und sie brauchte für die Fahrt von Mannheim nach Pforzheim, die sie 1888 zurückgelegt hat, einen ganzen Tag und sie hatte mehrere Pannen auf dieser Strecke. Es fehlte auch die komplette Infrastruktur, die uns heute völlig selbstverständlich erscheint. Bertha Benz musste den Sprit für ihr Fahrzeug in der Apotheke kaufen. Zudem waren die ersten Autos unglaublich teuer und gar nicht als Massenverkehrsmittel denkbar, weil sie für die Mehrheit der Bevölkerung schlicht nicht erschwinglich waren. Und die Verkehrswege waren auf den Autoverkehr überhaupt nicht ausgelegt. Die Städte waren viel zu eng gebaut und damit war das nicht sehr wahrscheinlich, dass sich das durchsetzen könnte. Zudem, und das ist vielleicht noch wichtiger, gab es zu dieser Zeit durchaus ein Verkehrsmittel, was funktioniert hat. Es gab ausgebaute Straßensysteme in den Städten. Es war also nicht so, dass die Menschen ein großes Problem hatten, von A nach B zu kommen und auf ein neues technisches Fahrzeug gewartet haben. Beispielsweise hatte Hamburg, was ich lange selbst nicht wusste, als Neuzugewanderte, eines der ältesten und größten deutschen Straßenbahnnetze. Bereits im Jahr 1866 wurde die erste Pferdebahnstrecke und 1894 die erste elektrisch betriebene Linie eröffnet. Damit das Auto sich als Fahrzeug für die Massen durchsetzen konnte, musste zunächst sehr, sehr viel passieren. Es musste technisch weiterentwickelt werden, das Auto musste bezahlbar werden, was erst durch umfangreiche ökonomische Veränderungen im Produktionsprozess passieren konnte. Es musste bezahlbar werden für wachsende Bevölkerungsschichten, was erst in der Nachkriegszeit auch der Fall war, als wachsende Bevölkerungskreise überhaupt am gesellschaftlichen Wohlstand überhaupt teilhaben konnten, durch die Entwicklung, die ihnen ja geläufig sind. Erst dann war sowas wie Konsum über das Notwendigste hinaus, über Wohnen, Nahrung und Kleidung möglich. Es musste ganz entscheidend die Infrastruktur überhaupt erst aufgebaut werden, das Netz von Straßen, Tankstellen, Werkstätten, Autohändlern und so weiter. Allerdings konnte das Auto, wie wir es heute kennen, auch zu dieser Zeit an bereits Bestehendes anknüpfen. Es kam jetzt nicht als was ganz Fremdes in die Welt, sondern konnte anknüpfen an eine Idee von Individualverkehr, von selbstgesteuertem Fahren, was zu dieser Zeit über das Fahrrad populär geworden war. Das Fahrrad gilt als das erste massentaugliche Individualverkehrsmittel, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein sehr verbreitetes Verkehrsmittel geworden war, gerade auch für die Arbeiter, die Distanzen in den wachsenden Städten immer länger geworden waren. Damit das Auto ein Massenverkehrsmittel werden konnte, musste aber auch noch was anderes in der Gesellschaft selbst passieren. Die Gesellschaft musste sich an eine unglaublich hohe Zahl an Verkehrstoten gewöhnen. Bereits im Jahr 1929, als die Autodichte sehr, sehr viel geringer war als heute, gab es in Deutschland 5.867 Verkehrstote. Und es gab in der Frühzeit des Autos massive Proteste, ganze Demonstrationszüge, die sich genau aus diesem Grund gegen diese neuen Fahrzeuge in den Städten gerichtet haben. Der Höchststand der Verkehrstoten lag in Deutschland 1970 bei 21.000 Toten pro Jahr. Heute ist die Zahl sehr viel geringer. Es sterben 3.200 Menschen jährlich bei Unfällen. Das ist eine Zahl, die uns vielleicht nicht sehr schockt. Wenn man sich aber vorstellt, es würden täglich ca. 9 Menschen im Bahnverkehr sterben, dann wäre dieses Verkehrsmittel schon lange abgeschafft. Damit sich das Auto durchsetzen konnte, musste aber auch noch was anderes in der Gesellschaft passieren. Und zwar mussten die Menschen das Bedürfnis erst entwickeln, mit dem Auto irgendwo hinfahren zu wollen und auch ein Auto erwerben zu wollen. Es war eben zu Beginn überhaupt kein Alltagsfahrzeug für irgendwelche Pendeldistanzen. Es war eine Abenteuermaschine für reiche Männer. Vorstellungen und Praktiken, zum Beispiel von Reisen mit dem Auto und die dazugehörigen Orte, die man mit dem Auto ansteuern kann, mussten erst entstehen und diese Vorstellung, solche Sachen zu machen in seiner Freizeit, mussten erst populär werden. Eingesetzt wurden hier auch sehr gezielt Medien wie Reiseberichte, Magazine, später Filme und Romane, in denen diese neuen Praktiken des Reisens populär gemacht wurden. Es ist also zu beobachten, dass erst im Lauf der Zeit sich das Auto quasi im Kopf festgesetzt hat, wie mein Kollege Bert Kanzler das aus Berlin beschreibt. Er redet von dem Auto im Kopf, um auszudrücken, dass es inzwischen so selbstverständlich geworden ist, den Alltag mit dem Auto zu planen. Das Denken mit dem Auto im Kopf beginnt im Allgemeinen mit dem Aufwachsen in dieser Gesellschaft. Kinder werden von klein auf mit dem Auto gefahren. Sie lernen, sich in dieser Autowelt zu bewegen. Sie lernen, sich im Straßenraum entsprechend zu bewegen, auf Fußwegen zu laufen, am Straßenrand Fahrrad zu fahren. Und sie lernen auch, dass man ins Auto steigen muss, wenn man ans Meer fahren möchte. Verkehrssysteme sind also im Denken, in den Vorstellungen und vor allem auch in den Routinen fest verankert. Mit anderen Worten ist der Möglichkeitsraum strukturiert durch die verfügbaren und als normal erachteten Verkehrsmittel. Diejenigen von Ihnen, die vielleicht kein eigenes Auto haben oder nicht Auto fahren, wissen, dass natürlich der Alltag auch anders strukturiert sein kann. Man muss nicht nur mit dem Auto im Kopf denken, man kann durchaus auch mit anderen Verkehrsmitteln im Kopf den Alltag planen. Uns erscheinen aber Verkehrssysteme entsprechend als wahrscheinlicher und durchsetzbarer, die an unsere Erfahrung und unseren bisherigen Alltag, wie Verkehr in unseren Alltag integriert ist, anknüpfen können in irgendeiner Art und Weise. Verkehrssysteme, die also völlig anders sind, wie vielleicht die beiden vorgestellten Visionen des Kabinentaxis oder auch der U-Bahn für Autos, erscheinen uns deswegen sehr fremd. Das heißt jetzt für die Frage der Zukunft von Mobilität, dass diese neuen Formen nicht einfach auftauchen irgendwo aus dem Nichts und sich dann durchsetzen wie von selbst, sondern es heißt, dass Innovationen im Feld von Mobilität auf verschiedenen Ebenen gewollt und durchgesetzt werden müssen. Es ist hier vor allem hervorzuheben die Ebene der Politik, die, das kann man historisch nachzeichnen, auf verschiedenen Ebenen Entscheidungen getroffen hat, damit das Auto historisch zum Massenverkehrsmittel werden konnte. Dazu gehört aber auch, dass alternative Verkehrsmittel abgebaut werden. So hat die Hansestadt Hamburg beispielsweise 1958 die Stilllegung des gesamten Straßenbahnnetzes beschlossen. Die letzte Linie wurde im Herbst 1978 auf Busbetrieb umgestellt. Eine Entscheidung, die aus heutiger Sicht vielleicht nicht ganz so klug war. Also das sind ja Sachen, die immer wieder auch auftauchen und auch in Hamburg diskutiert werden. Macht es Sinn, hier auch die Schnellbahn weiter auszubauen oder ist auch diese Erschließung in der Fläche oberirdisch sinnvoll? Diese Diskussionen werden an verschiedenen Orten geführt. Interessanterweise also wurde diese Entscheidung ja nicht nur in Hamburg so getroffen, das haben viele Städte in der Vergangenheit so getroffen, diese Entscheidung. Eine Ausnahme davon ist Zürich. In Zürich in der Schweiz, also ich habe selbst lange in der Schweiz gelebt, deswegen ist mir das relativ geläufig, hängt es sehr stark auch mit dem politischen System zusammen, dass hier nämlich solche Entscheide dann auch vom Volk bestätigt oder getroffen werden müssen. Und da hat die Zürcher Bevölkerung entschieden, nein, sie möchten ihre Straßenbahnen behalten. Aus heutiger Sicht ist es eine gute Entscheidung gewesen. Zürich taucht in der Verkehrsdiskussion sehr oft als Best Practice auf. Allerdings sind es natürlich Pfadabhängigkeiten. Diese Idee, das jetzt nachzubauen und Hamburg wieder auf Straßenbahnen umzustellen, ist natürlich auch ein bisschen absurd. Dazu gehören auch andere Entscheidungen wie steuerliche Subventionierung, beispielsweise auch Pendlerpauschalen, die aktuell ja wieder sehr in der Diskussion sind. Das heißt, es waren enorme ökonomische, gesellschaftliche, politische und soziale Anstrengungen notwendig, um das Auto zu dem machen, was es heute ist, das Verkehrsmittel Nummer eins. Und hier ein paar Zahlen dazu, was nochmal deutlich macht, wie wichtig das Auto in Deutschland ist. Also im Durchschnitt legen die Menschen in Deutschland täglich 39 Kilometer zurück. Und diese 39 Kilometer sind auf 3,1 Wege verteilt. Und dafür ist man durchschnittlich 1 Stunde und 20 Minuten unterwegs. 57% dieser Wege und 3/4 der Distanzen werden hier mit dem Auto zurückgelegt. Also es ist einfach das wichtigste Verkehrsmittel. Natürlich gibt es hier große Unterschiede zwischen Stadt und Land, ganz klar. Die Frage, die Sie wahrscheinlich genauso brennend interessiert wie mich, ist die Frage, wird das Auto denn auch weiterhin das Verkehrsmittel sein, das Massenverkehrsmittel in der Zukunft? Und diese Frage kann ich Ihnen leider nicht beantworten, weil ich weder wahrsagen noch hellsehen kann. Ich kann Ihnen aber noch ein paar Überlegungen zu Zukunft hier vorstellen. Die Frage ist, wie entsteht eigentlich Zukunft? Wer macht Zukunft? Zukunft ist was, was nicht einfach passiert und Zukunft kommt auch nicht einfach von außen. Es ist auch nicht einfach ein Schicksal, was Gesellschaft hier erleidet oder was hier passiert. Und es gibt ganz sicher kein Zentrum, was in irgendeiner Art und Weise Zukunft plant. Es ist weder der Kapitalismus, noch die Industrie, noch die Technologieentwicklung oder die Digitalisierung oder auch die Politik, die alleine sowas wie Zukunft machen. Und das, was sich als Zukunft eines Tages durchsetzt, ist nicht unbedingt das, was rational ist, was irgendwie sinnvoll ist, was wünschenswert oder in irgendeiner Weise gut ist. Zukunft ist auch nicht eine simple Fortschreibung der Gegenwart, eine simple Fortführung der gegenwärtig zu beobachteten Trends und Entwicklungen. Gerade die Geschichte zeigt, dass es immer wieder sehr überraschende Brüche gibt, dass es Entwicklungen gibt, die so nicht vorhersehbar waren. Sei es der Fall der Berliner Mauer, sei es der Brexit-Entscheid, sei es die Wahl Trumps, um ein paar aktuelle Beispiele zu nennen. Das grundsätzliche Problem, was wir individuell haben und was auch eine Gesellschaft als Ganzes hat, ist, dass wir letztendlich nicht wissen, was in Zukunft sein wird, dass wir aber in irgendeiner Art und Weise handeln müssen, als ob wir wissen, was in Zukunft sein wird. Die Vorstellung, dass Zukunft weitgehend so sein wird wie die Gegenwart, stabilisiert zunächst auch die Gegenwart. Wenn Sie sich heute zum Beispiel ein Auto kaufen, dann gehen Sie mit guten Gründen davon aus, dass Sie morgen und übermorgen und nächstes Jahr und auch übernächstes Jahr noch mit diesem Auto fahren können. Denn nur dann macht so eine große Geldausgabe Sinn. Sie stellen damit gleichzeitig aber auch diese Zukunft, dass das Auto in Zukunft wichtig sein wird, ein kleines bisschen mit her. Sie nehmen also in Ihrem individuellen Handeln die Zukunft vorweg. Genau diese Annahme über die Zukunft als Fortsetzung der Gegenwart wurde an der Stelle enttäuscht, als mit dem Dieselskandal und auch den Diskussionen um Feinstaub in den Städten Fahrverbote aufgetaucht sind und auf einmal Dieselfahrer mit diesem Zustand konfrontiert waren, dass sie mit ihrem Auto eben nicht mehr selbstverständlich in die Stadt reinfahren könnten, wie sie es aus guten Gründen angenommen hatten. Zukunft ist also selten etwas völlig Neues und auch die Zukunft des Verkehrs wird wahrscheinlich nicht völlig anders sein als die Gegenwart. Denn die Zukunft setzt immer an der Gegenwart an. Die Dauerhaftigkeit der Gegenwart, gerade im Bereich von Mobilität, basiert auch darauf, dass die materielle Welt, wie wir in der Soziologie das gerne nennen, also die gebaute Welt, die Städte, die Verkehrswege, die Straßen, die Gebäude, dass die überwiegend morgen auch noch da sind und übermorgen zumindest in Resten immer noch fortbestehen. Das heißt, bezogen auf die Mobilität und den Verkehr, unsere gesamten Fahrzeuge, die Straßen, die Schienen, die Fahrräder, die Autos, die Schiffe, die Züge, die Bahnen und so weiter sind nicht morgen einfach verschwunden. Also es gibt auf diesem Feld bereits beobachtbare Entwicklungen, die von der Autoindustrie auch durchaus wahrgenommen werden. Es gibt ein Phänomen, was als Peak Car bezeichnet wird, dass gerade in den Städten jüngere Generationen keinen Führerschein mehr machen in wachsender Zahl und schon lange kein eigenes Auto mehr haben. Also ich persönlich denke, das Auto wird noch lange uns begleiten. Die Frage ist, in welcher Form und ob es überall in diesem Ausmaß ist wie heute. Denkbar ist ja auch eine andere Besitzform, was ja in den Städten sich immer mehr zeigt, dass es diese Sharing-Systeme gibt, dass gar nicht mehr jeder ein eigenes Auto braucht, was ja auch ökonomisch der Wahnsinn ist, das so zu organisieren. Also rational ist es nicht unbedingt. Was anderes ist es in der Fläche auf dem Land. Da sind andere Angebote natürlich mit sehr viel höheren Kosten verbunden. Es ist klar, sowas würde eine sehr viel höhere Förderung bedürfen, dass hier auch solche Sharing-Systeme sich durchsetzen können. Deswegen wird vermutlich hier eine Entwicklung stattfinden, die unterschiedlich aussieht in der Stadt und auf dem Land. Ich denke aber, das Auto als Fahrzeug, ob jetzt als Sharing-Fahrzeug oder als privat besessenes Fahrzeug, ist in dieser Flexibilität einfach sehr attraktiv und wird deswegen auch noch lange dabei bleiben. Und wenn neue Technologien entwickelt werden, was ja im Moment die großen Themen sind, wie beispielsweise das E-Auto oder auch die selbstfahrenden Auto, dann lassen sich zum Beispiel diese Fahrzeuge ja nicht einfach von heute auf morgen austauschen, dass wir morgen alle mit selbstfahrenden E-Autos unterwegs sind. Denn der Kauf eines Autos ist eine langfristige Anschaffung. Durchschnittlich sind die Autos in Deutschland 9,5 Jahre alt. Und wie gesagt, setzen Autos immer auch Infrastruktur voraus und die entsprechend ausgebaute Infrastruktur ist überhaupt erst im Entstehen, was ja die große Herausforderung gerade im Bereich von E-Autos ist, dass die Ladestationen noch gar nicht flächendeckend verfügbar sind. Gleichzeitig müssen, wenn neue Technologien wie das E-Auto sich durchsetzen sollen, ältere Technologien unattraktiv werden. Wenn also das Verbrennungsauto durch das E-Auto ersetzt werden soll oder eines Tages auch durch möglicherweise selbstfahrende E-Autos, muss es möglichst unattraktiv werden, zum Beispiel dadurch, dass es teurer wird oder auch verboten wird auf bestimmten Strecken oder das Angebot an Fahrzeugen zurückgefahren wird an konventionellen, an sogenannten Verbrennungsautos. Das heißt, an dieser Stelle spielen wieder die politischen Rahmenbedingungen, die politisch gewollt und hergestellt werden, eine entscheidende Rolle, damit neue Technologien auch im Bereich von Mobilität und Verkehr sich überhaupt durchsetzen. Also, und auch das sind Entscheidungen, die getroffen werden und jetzt nicht nur rational getroffen werden. Man kann auch hier anders entscheiden und anders lenken, um sowas beizubehalten. Natürlich gibt es da verschiedene Überlegungen und es gibt ja auch diese Überlegung, dass gerade dieses selbstfahrende Auto, also so eine Mischform dann sein wird, das auf Langstrecken, auch auf diesen weniger komplexen Straßen wie Autobahnen dann mit dem Autopilot fährt und in der Stadt selbst gesteuert wird, das wäre ja auch so eine Form, dass das Auto dann quasi da so eingereiht wird. Das selbstfahrende Auto finde ich eine sehr, sehr interessante Vision, weil die Vision ebenfalls fast so alt ist wie das Auto selbst. Es wurde immer schon über selbstfahrende Autos gesprochen und es wurde immer schon gesagt, in circa 15 bis 20 Jahren wird es selbstfahrende Autos geben. Deswegen bin ich da persönlich sehr skeptisch, ob es diesmal jetzt wirklich passiert. Also es wird, glaube ich, von 10 Jahren inzwischen gesprochen. Es wird etwas kürzer, dieser Abstand, aber es ist immer noch nicht morgen. Aber gut vorstellbar ist sowas, dass auf solchen weniger komplexen Strecken solche Arten der Koppelung der Individualfahrzeuge durchaus passiert. Und diese Frage mit kleineren Autos, solche Sachen, da wird ja auch drüber geredet, kleinere Autos für Kurzstrecken und für Langstrecken auch andere Autos oder auch andere Verkehrsmittel, das existiert ja im Prinzip auch alles schon. Es gibt die Kollegen, die darüber reden, dass in Zukunft Langstrecken dann mit der Bahn einfach mehr und mehr zurückgelegt werden und dann hat man irgendein Sharing-Auto am anderen Ende für diese Enddistanz. Die prinzipielle Unvorhersehbarkeit oder Unverfügbarkeit der Zukunft führt aber immer wieder auch dazu, dass das, was wir heute vielleicht als unmöglich oder unwahrscheinlich oder nicht durchsetzbar halten, plötzlich doch durchsetzbar wird, umgesetzt wird und in irgendeiner Art und Weise passiert. Also denken Sie beispielsweise an den Ausstieg aus der Atomkraft, was lange als nicht machbar und politisch auch nicht gewollt galt. Nach einem Ereignis wie Fukushima war es dann auf einmal möglich. Oder denken Sie an sowas wie die CO2-Bepreisung, was noch vor 2 Jahren zu Beginn der Koalition, der jetzigen Koalition, ein absolutes No-Go war. Aktuell wird ein Gesetz erarbeitet, was gerade diese CO2-Bepreisung umsetzen möchte. Über die Höhe möchte ich an dieser Stelle nichts weiter sagen. Der Grund für diesen Richtungswechsel kann eben auch an einem relativ unvorhersehbaren Ereignis festgemacht werden oder an einer Reihe von Entwicklungen, die so nicht absehbar waren. Einerseits sicher die Klimaproteste der jüngeren Generation, andererseits auch bestimmte Konstellationen bei Wahlen. Das heißt, was sich an diesen Stellen durchsetzt, was neu auftaucht, sowas wie CO2-Bepreisung, neue Fahrzeuge, sind alles Sachen, die nicht aus dem Nichts kommen. Das, was sich an diesen Stellen dann vielleicht unerwartet durchsetzen kann, ist ja nicht an diesen Stellen erst erfunden worden, sondern es hat bereits existiert in verschiedenen Nischen oder auch nur als Idee. Also Sachen wie die CO2-Bepreisung war ja an anderen Orten bereits umgesetzt, wurde vielfach diskutiert von verschiedenen Ökonominnen und Ökonomen, Umweltwissenschaftlerinnen und Umweltwissenschaftlern. Mit anderen Worten, für alternative Entwicklungen, für eine andere Zukunft als die reine Fortsetzung der Gegenwart, bedarf es immer auch notwendigerweise einer Vorstellung davon oder verschiedenen Vorstellungen davon, wie eine andere Zukunft denn überhaupt aussehen könnte. Und in vielen Fällen sind alternative Vorstellungen in begrenzten Nischen der Gesellschaft schon länger praktiziert. Es gibt verschiedene Formen, beispielsweise auch im Bereich von Verkehr und Mobilität, wo andere Formen längst praktiziert werden, wo ganze Bevölkerungsgruppen auch schon lange ohne ein eigenes Auto leben, beispielsweise. Ideen und Bilder und gesellschaftliche Nischen der Alternativen spielen also eine wichtige Rolle dabei, wie Zukunft entsteht. Gerade in Krisenzeiten, in denen ein weiter so in der Gesellschaft aus verschiedenen Gründen vielleicht als nicht möglich oder nicht wünschenswert angesehen wird, ist es wichtig, dass diese alternativen Vorstellungen bestehen, denn hier werden sie besonders intensiv diskutiert. Und ich denke, wir sind im Moment in so einer Situation, wo aus verschiedenen Gründen ein Weiter so vielleicht nicht mehr so attraktiv erscheint. Und das eingangs zitierte Kabinentaxi war ebenfalls eine Vision, die so intensiv diskutiert wurde in einer Krisensituation, als ein Weiter so, nicht zuletzt aufgrund der damaligen Ölkrise, nicht wünschenswert und vielleicht auch nicht machbar erschien. Die U-Bahn für Autos, die Elon Musk beispielsweise in der Gegenwart vorschlägt, sind ebenfalls eine technische Vision, wie eine alternative Zukunft aussehen könnte. Und sie sind hier insbesondere eine Antwort auf eine Problemwahrnehmung, die vor allem Staus, den nicht fließenden Verkehr, ins Zentrum der Aufmerksamkeit stellt. Es gibt auch ganz andere Vorstellungen einer Zukunft der Mobilität, die zum Beispiel auf der IAA dieses Jahr in Frankfurt vorgestellt wurde. Hier wurde eine von der Automobilindustrie eine Zukunft materiell wirklich vorgestellt und war zum Angucken da, eine technische Vision für den Verkehr, die vor allem ein Weiter so propagierte mit großen Autos, wovon einige neue Modelle auch als E-Autos verfügbar sind. Auch das ist eine Vision von Zukunft, die hier in der Gegenwart zirkuliert und eingebracht wird. Auch selbstfahrende Autos, wie zum Beispiel das von Google vorgestellte und inzwischen von den verschiedensten Automobilherstellern weiterentwickelte Form, sind eine Vision zukünftiger Mobilität, die auf eine ganz bestimmte Problemwahrnehmung eine Antwort darstellen. Es geht hier vor allem um Fragen von Sicherheit im Straßenverkehr, im städtischen Straßenverkehr. Es geht um Fragen der zeitlichen Entlastung von Fahrern und Fahrerinnen und es geht auch um Fragen der besseren Auslastung des Straßenraums. Es gibt dann noch eine weitere sehr interessante Vision der Zukunft des Verkehrs, die vom Verkehrsministerium vorgestellt wird und interessanterweise explizit schon als nicht mehr Vision verkauft wird. Und hier zitiere ich unseren Verkehrsminister Scheuer: Deutschland ist ein Luftpionierland. Drohnen und Flugtaxis sind längst keine Vision mehr. Sie sind der Take-off in eine neue Dimension der Mobilität und eine Riesenchance für Kommunen, Unternehmen und Start-ups, die heute schon sehr konkret und erfolgreich die Entwicklung vorantreiben. Wir wollen Drohnen und Flugtaxis aus dem Labor in die Luft bringen, im Sinne eines starken Innovationsstandortes Deutschland. Zitat Ende. Also das ist eine Vision, die versucht, eine Antwort auf die wahrgenommene Problemlage des Verkehrs durch eine Ausweitung nicht unter die Erde, sondern in die Luft zu erreichen. Es gibt auch eine ganz andere Vision, die ich Ihnen vorstellen möchte, die Greenpeace gemeinsam mit dem Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie entworfen hat und hier ein Szenario beschreibt für das Jahr 2035. Und das ist wieder ein Zitat: Neue Mobilitätsdienstleistungen und Sharing-Dienste, die Vernetzung von Verkehrsangeboten und die Automatisierung von Fahrzeugen unterstützen eine multimodale Mobilität. Um individuell unterwegs zu sein, braucht der mobile Mensch nicht mehr das eigene Auto, sondern ist mit aufeinander abgestimmten Car- und Ride-Sharing-Systemen, Fahrradverleih und der Integration dieser Dienste in den öffentlichen Verkehr schnell und komfortabel unterwegs. Die Förderung der Sharing-Systeme ermöglicht ein dichtes Angebot dieser Dienste auch außerhalb der Kernstädte. Zitat Ende. Ich gehe davon aus, dass keine der hier gerade skizzierten Visionen der Zukunft der Mobilität so in dieser Form tatsächlich eintreten wird. Weder das selbstfahrende Auto von Google, diese kleinen, süßen, runden, kulleräugigen Autos, noch diese Idee von Scheuer mit den Flugtaxis, noch diese einfache Fortschreibung der Gegenwart, wie sie auf der IAA vorgestellt wurde, sondern ich glaube, dass wie Zukunft eines Tages aussehen wird, eine Vermischung, das Ergebnis von komplexen Aushandlungsprozessen sein wird. Keine der vorgestellten Visionen stellt etwas völlig Neues vor, sondern knüpft an bereits bestehende Verkehrslösungen, die in die eine oder in die andere Richtung weiterentwickelt werden. Sie knüpfen alle an den bestehenden motorisierten Individualverkehr und an auch ebenfalls in den Städten bereits beobachtbare flexible Nutzung verschiedener Fahrzeuge, die hier immer stärker zu beobachten ist. Jede dieser vorgestellten Visionen verfolgt dabei ganz bestimmte Ziele und ganz bestimmte Interessen. Wenn die Automobilwirtschaft uns in Frankfurt eine Zukunft präsentiert, in der das Auto nach wie vor zentral ist, dann ist das natürlich auch eine Zukunft, die für die Automobilindustrie wünschenswert ist. Und wenn uns ein Internetkonzern wie Google ein selbstfahrendes Auto als Zukunft präsentiert, so steht dahinter vermutlich ein starkes Interesse an den Daten, die hier generiert werden. Und wenn Greenpeace Multimodalität als Zukunft darstellt, so steht auch da ein ganz klares Ziel dahinter, nämlich die CO2-Neutralität zu erreichen und das Klima zu schützen. Was sich an dieser Stelle also beobachten lässt, ist ein Widerstreit der Visionen über die Zukunft der Mobilität und damit auch die Frage der Einflussnahme, in welche Richtung Entwicklungen politisch und ökonomisch gelenkt werden sollen. Das lässt sich natürlich auch in Hamburg im Kleinen beobachten, wie hier sehr viele verschiedene Verkehrsvisionen gleichzeitig diskutiert werden und auch nebeneinander umgesetzt werden. Zunächst finde ich es interessant, dass für die Bevölkerung in Hamburg der Verkehr gleich nach dem Wohnungsmarkt das größte Problem der Stadt offenbar darstellt, so eine aktuelle Erhebung. Die öffentliche Debatte in Hamburg ist dabei gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Forderungen gleichzeitigen Entwicklungen. Für die einen sind die Baustellen das größte Problem und auch die Ursache für die täglichen Staus in der Stadt. Entsprechend wird eine bessere Koordination der Baustellen als eine Antwort auf die Verkehrsprobleme der Gegenwart gesehen. Gleichzeitig wird an verschiedenen Orten in der Stadt mit neuen Vorstellungen von Innenstadt experimentiert, wenn Quartiere autofrei gemacht werden, zunächst versuchsweise im Bereich des Rathauses oder auch in Ottensen. Dann verfolgt die Stadt ja seit Jahren das Ziel, Fahrradstadt zu werden, und in der Umsetzung befindet sich der Ausbau von verschiedenen Velorouten. Die Hochbahn plant gleichzeitig eine neue U-Bahn-Linie mit der Annahme, dass die Bevölkerung der Stadt weiter wächst und damit auch immer mehr Menschen transportiert werden müssen in der Stadt. Relativ unerwartet sind in der Stadt dieses Jahr die E-Scooter aufgetaucht. Keine Entscheidung der Stadt selber. Hintergrund war hier die Zulassungsentscheidung durch das Bundesverkehrsministerium. Privatwirtschaftliche Akteure bringen in Hamburg ständig neue Fahrzeug-Sharing- und Ride-Sharing-Systeme in die Stadt, beispielsweise Moja. Es gibt immer mehr Fahrradverleihsysteme neben dem Stadtrat. Ich habe da inzwischen etwas den Überblick verloren. Es gibt Emmy. Ja, es ist gar nicht so einfach, hier den Überblick zu behalten, was alles hier ständig neu auftaucht. Dann gibt es die Diskussion um den Hamburger Hauptbahnhof und auch um den Altonaer Bahnhof. Auch da stehen natürlich bestimmte Visionen einer Zukunft von Verkehr und Mobilität dahinter, die es erforderlich machen, in eine ganz bestimmte Richtung hier schon zu planen und zu bauen. Das heißt, an diesen verschiedenen Zukunftsvorstellungen, es geht hier nicht nur um diskursive Vorstellungen und irgendwelche schönen Bilder, und es geht hier schon ganz konkret darum, dass an diesen Vorstellungen gearbeitet wird, dass Stücke dieser Zukunft bereits in der Gegenwart verfügbar sind und je nachdem mehr oder weniger bearbeitet werden und durchgesetzt werden sollen. Was hier also passiert, ist eine gesellschaftspolitische Aushandlung der Zukunft von Mobilität, die hier passiert und beobachtbar ist im Zusammenspiel von Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und natürlich von Einzelmenschen, Einzelindividuen mit ihren Entscheidungen, Dinge zu nutzen oder auch nicht zu nutzen. Das heißt, was ich an dieser Stelle sagen möchte, ist, dass es sich lohnt, grundsätzlich über eine Zukunft der Mobilität nachzudenken. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, welche Formen von Verkehr und Mobilität wünschenswert sind. Das, was uns heute als Zukunft der Mobilität von verschiedenen Seiten präsentiert wird, ist zunächst nichts weiter als interessensgeleitete Vorstellungen, die die Gegenwart in eine bestimmte Richtung beeinflussen sollen. Eine Veränderung der Gegenwart, die in kleinen Schritten vor sich geht, das heißt eine Anknüpfung an Bestehendes und deren Weiterentwicklung, erscheint uns immer tendenziell realistischer und macht damit auch Vorstellungen von Zukunft, die an diese Gegenwart anknüpfen können, tendenziell wahrscheinlicher. Allerdings kann sich die Frage, wie wahrscheinlich die Umsetzung von Zukunftsvisionen eingeschätzt wird, wie also alternative Mobilitätssysteme als durchsetzbar eingeschätzt werden, ziemlich schnell wandeln, wie die erwähnten Beispiele von mir deutlich machen. Gerade weil die Zukunft der Mobilität grundsätzlich offen ist.
Zum 100-jährigen Bestehen der Uni Hamburg sprach die Sozialökonomin Katharina Manderscheid in der Hochbahn über Mobilität der Zukunft, wie wird sie aussehen. Morgen entfernen wir uns etwas mehr vom Verkehr hin zum Klimawandel im Allgemeinen. Dann, am Sonntag, gehen wir an einen anderen Vorlesungsort, in die Kirche. Dort ist ein Theologe, der über Natur, Bibel und Schöpfung spricht und auf eine Vertreterin von Fridays for Future trifft. Können wir überhaupt noch irgendwas retten? Oder ist es schon längst 11:55? Dazu mehr morgen im Hörsaal auf Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.